Ich denke, wir müssen auch ein paar Gedanken verlieren über aktuelle Geschehnisse. Das habe ich heute Morgen gefunden, deswegen hatte ich heute ein bisschen Probleme, weil ich Laptop und alles im Auto gelassen habe von gestern Abend. Aber wir haben das hingekriegt. Am Freitagvormittag, wohlgemerkt 10.43 Uhr, die Uhrzeit spielt keine Rolle, nur dass es Freitagvormittag war, hat ein gewisser Norbert Witte aus der Vineyard-Gemeinde in Neunkirchen Folgendes gepostet. Zum einen hat er dieses Bild mit dazu genommen. Das sieht schon ziemlich schrecklich aus, aber jetzt gebe ich euch den Text dazu. Dieses Bild war ein Traum. Ich träumte von Europa. Ich sah Europa von oben. Ein großes Erdbeben kam von Paris aus und hat ganz Europa betroffen. Auch die Gemeinde Gottes wurde von diesem Beben erschüttert. In dem Traum hörte ich eine Stimme, die sagte: Fürchtet euch nicht, es muss so kommen. Egal, was in unserem Land passiert, haltet im Glauben an Jesus fest. Er ist unsere Kraft und macht uns zu Überwindern. Und wenn du Jesus nicht kennst, sprich ihn an, denn er hört deine Stimme. Er wird dir diese Kraft geben und wünscht sich ein Leben an deiner Seite. Bezeichnend, dass ausgerechnet am Freitagvormittag dieser Text, dieser Traum, so entsprechend weitergegeben wurde. Und am Freitagabend kam dann die ganze Situation während des Fußballspiels in Paris, wo er das eben auch entsprechend so gesehen hat, dass von Paris aus etwas Negatives in Europa sich breit machen wird. Ich denke nicht, dass er gewusst hat, was dann anschließend kommt. Vielleicht auch überhaupt nicht damit gerechnet hat. Aber wenn jemandem so etwas aufs Herz gelegt wird, dann gibt man das einfach weiter. Und wenn ich mir so die Situation ansehe, dann geht es mir so, ich habe am Freitagabend, ich hatte auch zumindest den Schluss noch von dem Fußballspiel geguckt und kriegte dann mit, was da im Hintergrund alles gelaufen ist. Die ganzen Programme haben sich ja komplett verändert und ich bin dann bis 12:30 aufgeblieben, weil ich einfach wissen wollte, was ist jetzt wirklich passiert, wie geht das weiter, was ist hier los? Und das erschüttert einen, wenn man das so mitkriegt. Und das macht Angst. Und dann las ich diesen Satz, den er wahrscheinlich abgekupfert hat, gehe ich wenigstens von aus. Normalerweise traue ich dem Martin Schulz das nicht zu. Aber der Satz an sich ist gut. Die Menschen, die aus Syrien fliehen, die fliehen vor dem IS, die fliehen vor diesen Typen, die in Paris die Anschläge verübt haben. Das, was wir in Paris erlebt haben, ist in Aleppo und Damaskus Alltag. Und genau die Menschen, die vor Terroristen fliehen, jetzt zu Schuldigen zu machen, hieße aus Opfern Täter zu machen. Ich denke, der letzte Satz ist mir nicht mal das Wichtigste, obwohl das auch wichtig ist, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Aber mir ist das so bewusst geworden. Diese Leute, die im Moment versuchen, hier irgendwo einen mehr oder weniger sicheren Platz zu kriegen, die das zum Teil unter eigener Lebensgefahr wagen, sich auf den Weg zu machen, die leben ständig in dieser Situation, wenigstens zum Teil, je nachdem, wo sie herkommen. Und wir machen wer weiß was alles, nur weil in Paris, einem Ort in Europa, ein paar kleine Anschläge an einem Abend mal stattfinden und regen uns wer weiß wie darüber auf und übersehen dabei ganz schnell, dass es woanders ständig so ist. Und wundern uns dann noch, dass diese Leute wirklich versuchen, da wegzukommen. Dieser Satz ist der wahrscheinlich ursprüngliche, der ist ein bisschen vorher geschickt worden, an diejenigen, die Flüchtlinge für die Anschläge in Paris heute Nacht verantwortlich machen. Versteht ihr nicht, dass das die Menschen sind, vor denen die Flüchtlinge versuchen zu fliehen? Es ist mir wichtig geworden, dass wir uns das wirklich bewusst machen, wie einfach die Situation bei uns aussieht. Und ich möchte, bevor ich mit meiner Predigt losgehe, noch einmal auch ganz gezielt für diese Menschen, die das jetzt betroffen hat, aber auch für uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du letztlich alles in deiner Hand hast. Herr, du hast uns vieles in deinem Wort angekündigt, was schlimm sein wird und Schlimmes kommen muss, bevor du wiederkommst. Und ich möchte dich einfach bitten, jetzt besonders für die Leute, die Angehörige in Paris verloren haben oder die selbst im Krankenhaus liegen, für die vielen Verletzten. Ich möchte dich bitten, dass du sie tröstest, ihnen neuen Mut zusprichst. Aber ich möchte dich auch darum bitten, dass das nicht einfach alles nur in irgendwelchen Beileidsbekundungen stecken bleibt und in Solidaritätsveranstaltungen, sondern dass wir als Christen an dieser Stelle wach werden und erkennen, wo wir eigentlich stehen. Und das auch bewusst in diese Zeit und zu den Menschen, die es hören müssen, weitergeben. Gib uns die richtigen Worte zur richtigen Zeit, so wie du das auch diesem einen Mann aus Neunkirchen geschenkt hast. Ich möchte dich bitten darum, dass du uns hilfst, das weiterzugeben, was die Menschen jetzt brauchen, nämlich dich. Öffne uns die Augen dafür und schenk uns die Kreativität da auch dazu. Danke dafür, dass du auch bei uns bist und nimm uns die Angst vor dem, was kommt und stärk du unsere Hoffnung, damit wir auf dich sehen, auf dich warten und dir vertrauen können. Amen. In dieser Zeit wird traditionell über Endzeittexte gepredigt. Und gleichzeitig erleben wir zurzeit diese schlimmsten Kämpfe innerhalb des Islams, bei dem verschiedene Gruppen jeweils ihr Reich, ihre Macht ausbreiten oder verteidigen wollen. Das kann man nachvollziehen, weil der Islam ja immer so regionsorientiert war, aber auch in unserer Geschichte gibt es Religionskriege. Zeiten, wo Machthaber über die Konfessionszugehörigkeit ihrer Untertanen bestimmten. Und dabei beruht das alles auf einem falschen Verständnis vom irdischen Reich Gottes. Und ein Text verbindet das Reich Gottes mit diesen Endzeiterwartungen und den möchte ich heute Morgen mit euch ansehen. Aus Lukas 17 lese ich uns die Verse 20 bis 37. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder dort ist es. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, es werden Tage kommen, da werdet ihr euch zwar vergeblich sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben, aber vergeblich. Wenn man zu euch sagt, seht, dort ist er oder seht, er ist hier, dann geht nicht hin. Lauft denen nicht nach, die hingehen. Denn wie der Blitz aufleuchtet und den Himmel von einem Ende zum anderen erhellt, so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn kommt. Vorher muss er jedoch vieles erleiden und wird von der jetzigen Generation verworfen werden. In den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, und sie kamen alle um. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt. Soweit der Text für heute Morgen. Ich möchte nicht typisch in Richtung Endzeit gehen mit meiner Predigt, sondern den Schwerpunkt legen auf diese Aussage Jesu, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes hat schon begonnen. Und das wird eben daran sichtbar, dass Jesus das deutlich macht, dass er letztlich der Anfang ist. Zu allen Zeiten gab und gibt es in allen Religionen die Erwartung, dass unser Leben hier und auf dieser Erde nicht alles ist. Es gibt eine Erwartung nach etwas Besserem, auf das sich zu warten oder für das es sich zu arbeiten lohnt. Ob das der Übergang zu einem göttlichen Wesen selbst ist, wie im Buddhismus das Ende der vielen irdischen Daseinsformen und der Übergang ins Nirvana, ins Nichts, wie im Hinduismus, oder ob es um einen erwarteten Himmel geht, alle hoffen und erwarten etwas, wenn es auch sehr unterschiedlich ist. Bei den Juden zur Zeit Jesu war man sich da auch nicht einig, ob man ein Leben nach dem Tod erwarten kann oder nur eine Zeit, in der Gott auf der Erde herrschen wird, was dann nur diejenigen betreffen würde, die dann gerade leben. Die Vorstellungen gehen weit auseinander, aber man erwartet das Reich Gottes. Diese Erwartungen werden von Jesus und seinen Zeichen und Reden ganz stark genährt. Aber in manchen Bereichen ist das, was er sagt, so ganz anders als das, was man erwartet, was man sich erhofft, erwünscht, womit man rechnet. Und deswegen bleibt für Menschen, die sich über die Zukunft Gedanken machen, immer wieder viele Fragen offen, die Jesus allerdings gestellt werden, klar. Und das ist auch bei diesem Text so, nämlich die Frage, ja, wann wird denn das Reich Gottes kommen? Wann ist es denn endlich soweit? Und Jesus beantwortet diese Frage nicht so, wie man das vielleicht von ihm erwartet oder gewünscht hat. Er gibt keinen zeitlichen Rahmen und sagt, das Reich Gottes kommt in 2000 Jahren. Er sagt auch nicht, das Reich Gottes ist heute schon da. Sondern er macht etwas deutlich, dass es nämlich gar nicht möglich ist, einen genauen Zeitpunkt an dieser Stelle anzugeben, weil solange Jesus als Mensch auf dieser Erde lebt, er noch nicht allwissend ist, sondern er weiß nur, was der Vater ihm sagt. Die Frage, die aber letztlich dahin steckt, wird beantwortet. Woran können wir denn erkennen, dass das Reich Gottes kommt? Was die Juden jetzt nicht wissen oder ahnen konnten, das war, dass Gottes Plan nicht nur sie im Auge hatte, sondern die ganze Menschheit. Wenn wir dazu Epheser 1, Vers 4 oder ähnliche Stellen nehmen, in denen belegt wird, dass Gottes Erwählung von uns Menschen schon vor dem Beginn der Schöpfung letztendlich stattgefunden hat, dann musste natürlich noch was anderes kommen. Aber Jesus ist schon der Beginn des Reiches Gottes, auf das die Juden warten. Aber sie konnten und sollten ihn nicht erkennen und als ganzes Volk annehmen. Und deswegen gibt Jesus Hinweise, aber keinen festen Rahmen. Er macht seinen Zuhörern, den Fragestellern immer wieder Hinweise, aber seine Hinweise sind nicht das, worauf man wartet. Er sagt, er tut angekündigte Zeichen und Wunder, sagt ihnen aber nicht wörtlich, ich bin der Messias. Er stellt sich dazu, Gottes Sohn zu sein, belegt es aber nicht so, wie sie es gerne hätten und wann sie es gerne hätten. Er geht ans Kreuz, besiegt die Ursachen des Böses und der Unterdrückung und der ganzen Sünde, vertreibt aber nicht die Besatzer aus dem Land. Und die Antworten Jesu sind einfach anders. Das Reich Gottes, das, was mit ihm begonnen hat, ist nicht räumlich zu begrenzen. Es ist nicht hier oder dort, sondern es ist da. Es ist vorhanden. Das Reich Gottes ist schon in eurer Mitte. Die Pharisäer, die Jesus hier gefragt haben, stehen um ihn herum und warten auf seine Antworten. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist in eurer Mitte. Wir würden sagen, um es deutlich zu machen, ich bin doch da. Das Reich Gottes ist in ihrer Mitte. Das Reich Gottes lebt in Jesus und in den Personen, die zu Jesus gehören. Und damit sind wir bei dem eigentlichen Schwerpunkt für heute. Zeitlich wurde das Reich Gottes schon im Alten Testament angekündigt. Und es hat in Jesus begonnen, so habe ich es eben gesagt, aber es wird vollendet erst in der Ewigkeit, nicht auf dieser Erde. Aber wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, dann wird damit etwas Wichtiges angedeutet, was ich ein klein wenig ausführlicher erklären möchte. Und auch deutlich machen möchte, weshalb das in der Vergangenheit so falsch verstanden wurde. Das Reich Gottes, oder wenn wir diesen Begriff Reich hören, verstehen wir darunter entweder ein Land oder eine Region, etwas, was Grenzen hat. Wo klar ist, da ist drinnen und da ist draußen. Und diese Grenzen, die können sich zwar im Laufe der Zeit verschieben, aber diese Grenzen sind fest. Und genauso hat das irgendwann im Christentum angefangen, das heißt irgendwann, genau kann man das sogar sagen, zu der Zeit Konstantins, als das Christentum letztlich zur Religion des Römischen Reiches wurde. Da wurde plötzlich das Römische Reich der Bereich, in dem das Christentum vorhanden war. Und dieses Denken hat sich im Laufe der Zeit immer wieder fortgesetzt und auch verbreitet auf kleinere Ebenen, kleinere Bereiche, sodass jeder, der in den großen Kirchen ist, der weiß genau, wo die Grenzen seines Bereiches liegen. Im Mittelalter war das noch viel schlimmer. Da wurden diese Teile verkauft, verschachert oder ersteigert oder geschmiert entsprechend bekommen, weil das Einkünfte waren, die man von dieser Region bekommen hat. Damals lief das mit den Kirchensteuern nicht so, dass die über den Staat eingezogen wurden, sondern die entsprechenden Kirchenvertreter haben dafür gesorgt, dass sie mindestens das bekamen, was ihnen zustand. Man hatte seine Vorstellung. Und dieses Denken ist bis heute auch bei uns in Deutschland immer noch vertreten. Dieses Denken ist bis heute immer noch da. Jede Kirche hat ihren Rahmen, in dem sie steht, ihren Einzugsbereich, zu dem die Leute gehören. Und wir als Freikirchen passen da hinten und vorne nicht rein. Wir hängen da irgendwo dazwischen. Und das, was viele nicht erkennen, ist, dass wir eigentlich genau das machen, was schon von Anfang an da war. Nämlich zu erkennen, das Reich Gottes ist nicht regional, nicht örtlich begrenzt, sondern das Reich Gottes ist in den Menschen, die zu Gott gehören. Man kann keine Grenzen ziehen. Und dass sich diese Grenzen überlagern würden, wenn man sie ziehen würde, ist völlig normal. Das ist überhaupt kein Problem. Denn es ist kein menschliches Reich. Menschliche Reiche basieren darauf, dass man seine eigene Macht erhält oder nach Möglichkeit erweitert. Beim Reich Gottes geht es auch um Wachstum. Aber nicht indem man andere ausbeutet, sondern indem man sich verschenkt. Eine völlig andere Situation. Jesus hat die Menschheit nicht dazu gebracht, dass sie ihm nachgefolgt sind, indem er sie zu potenziellen, ich sag mal, Steuerzahlern gemacht hat und eine Anhängerschaft aufgebaut hat, die ihm entsprechend etwas gebracht hat. Nein, er ist für uns gestorben. Das ist das Musterbeispiel von dem, was Christsein ausmacht. Er hat sein Leben gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, zu ihm gehören kann, ewiges Leben hat, in diesem Reich Gottes leben kann. Und damit sind wir letztlich auch schon beim Inhalt dieses Reiches, bei dieser Herrschaft Gottes. Reich Gottes ist da, wo Gott regiert. In mir ist das Reich Gottes dann, wenn ich das tue, was Gott von mir will. In euch genauso. Und in jedem Menschen. Da, wo wir als Menschen das tun, was Gott von uns will, ist das Reich Gottes da. Wirkt sich das Reich Gottes aus? Wird Gottes Herrlichkeit sichtbar? Seine Macht, seine Größe, seine Liebe, seine Fürsorge, seine Barmherzigkeit. Aber es muss gewollt sein. Denn im Reich Gottes gibt es nur Freiwillige. Man kann niemanden zwangsmissionieren. Auch wenn das oft versucht wurde, zum Teil vielleicht sogar mit gutem Hintergedanken. Aber das geht nicht. Sondern nur da, wo ich freiwillig mein Leben Gott zur Verfügung stelle, kann er mich verändern. Anders geht's nicht. Und das ist einfach so wichtig. Paulus hat es in Römer 14 mal so ausgedrückt. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, also um das Irdische, was wir so normal zum Leben brauchen, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Da liegen die Schwerpunkte, die Gott gesetzt hat. Das hat nichts mit irdischen Machtstreben, mit irdischen Reichen zu tun. Wird ganz, ganz deutlich. Und doch leben wir zurzeit in einer Zeit, in der nicht alles so ist, wie wir uns das vorstellen. Es gibt Heilungen, es gibt Wunder, es gibt Rettung, es gibt Vergebung, es gibt neues Leben. Menschen werden gesund, Menschen werden korrigiert und finden neuen Halt. Menschen werden sogar zu Menschen. Aber heute leben wir noch in einem vergänglichen Leib. Wir leben in einer Welt, die voller Krankheiten, Sünde, Schmerzen und Tod ist. Und auch das ist etwas, was mit unseren Erfahrungen übereinstimmt. Der Heilige Geist ist in unsere Herzen ausgegossen, aber wir lassen ihn zum Teil auch noch nicht vollständig machen. Aber diese Zeit ist auch noch nicht zu Ende, ist noch nicht Vollendet. Ich habe diesen Satz schon mal benutzt. Der beschäftigt mich die letzte Zeit ungeheuer. Die Frage ist nicht, warum Gott zulässt, dass Menschen sich gegenseitig Leid zufügen, sondern warum Menschen sich gegenseitig Leid zufügen, obwohl Gott ihnen die Möglichkeit gibt, es nicht zu tun. Dieser Satz drückt diesen Zusammenhang für mich sehr gut aus. Gott wird sichtbar da, wo Menschen das tun, was Gott von ihnen will. Das Reich Gottes wirkt sich aus, wo wir auf das hören. Und all das andere, was schon zu Jesu Zeit begonnen hat, gibt es bis heute. Aber nicht immer so, wie wir es gerne hätten, denn diese Welt ist zu 100% von Gott getrennt. Das irdische Reich. Und wir leben genau dazwischen. Zwischen Himmel und Erde. Genau in diesem Schnittpunkt, wo sich die Balken kreuzen. Genau in diesem Bereich. Unser Text geht aber weiter, auch in den zeitlichen Bereich. Und den möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, auch wenn ich ihn, wie gesagt, nicht zum Schwerpunkt machen wollte. Das Ende dieser Zeit, in der wir leben, kommt unerwartet. Nachdem Jesus so die Pharisäer, also die Menschen, die gegen Jesus eingestellt waren, abgefertigt hat, redet er jetzt zu seinen Jüngern, denen, die wissen sollen, was wichtig ist, zu den Menschen, die ihm vertrauen, die mit ihm leben wollen. Und Jesus beantwortet die Frage seiner Jünger, obwohl sie gar nicht ausdrücklich gestellt worden war, weil sie für ihre Vorbereitung wichtig war. Das Erste: Was vorher geschehen muss, das Ende vom Anfang, könnte man auch sagen, oder der Anfang vom Ende, je nachdem. Vorher muss er, also Jesus, noch vieles erleiden und er wird von der jetzigen Generation verworfen werden. Das war das, was unmittelbar danach passierte. Das war das, was die Jünger alle buchstäblich hautnah miterlebt haben. Der zweite Bereich taucht viel später auf, aber durch die Geschichte auch immer wieder, nämlich diese vergebliche Sehnsucht nach der Wiederkunft. Es werden Tage kommen, da werdet ihr euch zwar danach sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben, aber vergeblich. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass dieser Satz auch doppeldeutig ist. Nicht nur, dass er darauf bezogen wird, dass Jesus auf dieser Erde sichtbar regiert, dass er sein Reich auf dieser Erde sichtbar irgendwann aufrichten wird, sondern dass man sich das einfach wünscht, dass Jesus regiert und nicht all das, was um uns herum passiert. Und wir manchmal sogar vergeblich zu warten scheinen, weil wir nicht auf das achten, was wirklich da ist. Aber auch das ist wichtig. Und dann gibt es menschliche Versuche, das Ende irgendwo herbeizuführen. Und Jesus sagt hier, wenn man zu euch sagt, seht, dort ist er oder er ist hier, geht nicht hin, lauft denen, die hingehen, auch nicht nach. Das ist völlig umsonst. Das ist nicht nötig. Braucht ihr nicht. Weil das Ganze passiert, weil man kein Vertrauen hat. Man meint, man müsste etwas machen. Und das hat es durch die Geschichte immer wieder gegeben, dass die einen meinen, sie müssen sich umbringen, um bei Gott zu sein. Das ist zwar nicht unserer, aber ein anderer dann entsprechend. Oder die anderen sagen, Jesus kommt wieder und wir müssen jetzt alle auf diesen Berg gehen. Manchen hat man sogar gesagt, ihr müsst alles verkaufen und alles verschenken, möglichst mir und solche Geschichten. Das hat es durch die ganze Geschichte der Menschheit, der Christenheit immer und immer wieder gegeben. Traurig, aber wahr. Und Jesus hat schon am Anfang gesagt, lasst sie doch reden. Wenn das Reich Gottes kommt, ist es unter euch. Und wenn ich wiederkomme, werdet ihr das mitkriegen. Es wird jeder mitkriegen, egal wo er lebt, egal ob er gerade am Arbeiten ist oder ob er im Bett liegt, egal ob er gerade in Europa ist oder in Australien, spielt überhaupt keine Rolle. Sondern wenn Jesus wiederkommt, werdet ihr das mitbekommen. Und das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Der Zeitpunkt, zu dem Jesus wiederkommt, lässt sich an äußerlichen Hinweisen nicht berechnen, nicht erkennen. Auch nicht, ich sage das mal so ganz deutlich, an Gottes Wirken in Israel, was so manche gerne machen und daraus dann irgendwelche Berechnungen anstellen. Der Zeitpunkt kann man nicht an der Bibel berechnen und Gott wird auch keinem Menschen ein Datum offenbaren, wann Jesus wiederkommt. So hat es Jesus klipp und klar gesagt und wer das dann trotzdem tut, der macht Gott letztlich zum Lügner. der in seinem Wort klipp und klar gesagt hat, dass nicht einmal Jesus in der Lage war, diesen Zeitpunkt zu erkennen. Wer sind wir, dass wir meinen, wir könnten mehr als Jesus? Es ist nicht unsere Aufgabe, als Christen uns damit zu beschäftigen, an welchem Tag Jesus wiederkommt. Und es gibt eine Menge, die das tun, die fast ihre ganze Zeit damit verbringen. Ich habe einen Satz gelesen, ich weiß leider nicht mehr von wem. Die Hinweise in der Bibel zu diesem Thema machen nicht einmal 5% aus. Also sollte unsere Beschäftigung damit auch nicht größer sein. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das sehen. Wir haben andere Aufgaben. Wir haben die Aufgabe, das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar werden zu lassen. In unserem Handeln, in unserem Umgang mit den Menschen, mit denen wir leben. Und es gibt noch einen weiteren Grund dafür, warum wir uns nicht mit der Wiederkunft selbst zu intensiv beschäftigen zu brauchen. Denn, ich habe es eben schon gesagt, die Wiederkunft Jesu wird für alle sichtbar sein. Wer sich damit intensiv auseinandersetzt, der kann leicht der Gefahr erliegen, irgendwelchen falschen Aussagen zu glauben und dann im Nachhinein furchtbar enttäuscht zu sein oder sich sogar betrogen zu fühlen. Ich erinnere mich an David Wilkerson, der bekannt geworden ist durch das Buch Das Kreuz und die Messerhelden, was dann auch irgendwann in den 70er Jahren, glaube ich, verfilmt worden ist. David Wilkerson hat in den Ende der 70er Jahre, muss das schon gewesen sein, glaube ich, dieses Buch Die Vision geschrieben, wo er ganz vieles, ganz präzise vorausgesagt hat, was wir die letzten 10, 15 Jahre so deutlich erleben wie noch nie zuvor. Auf eine Art und Weise, die für mich faszinierender ist, heute faszinierender ist, als sie jemals war. Aber er war der festen Überzeugung, das passiert innerhalb von 10 Jahren. Und als es bis dahin nicht passiert ist, ist der arme Mann, der hat fast durchgedreht. Der hat ganz große Probleme gehabt. Der hat dieses Buch, die Reste, die noch da waren, aufgekauft. Der hat verboten, das weiter zu verkaufen, weil er glaubte, das war alles falsch. Und dabei war nur ein einziger Punkt falsch. Er hatte sich mit dem Zeitpunkt vertan. Er hatte geglaubt, er wüsste wann. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache für mich. Das ist für mich so zur Hilfe geworden, das zu sehen. Wir als Menschen haben, gerade wenn es um Zeit geht, keine Vorstellung, wie Gott denkt. Wir haben schon im Alten Testament diese Aussage, dass vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind und ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, es bedeutet für mich, das, was ich unter Zeit verstehe, ist nicht dasselbe wie das, was Gott unter Zeit versteht. Es ist kein Hinweis dafür, dass man alles mal 1000 Jahre nehmen muss, was da an Zahlen steht, wie das häufig gemacht wird, sondern es macht einfach deutlich, es passt nicht zusammen. Unsere Denkweise ist unterschiedlich. Wir als Menschen sind endlich. Wir leben alles, was wir leben, mit dem Gedanken Zeit. Alles, was eben war, ist Vergangenheit. Alles, was noch nicht ist, ist Zukunft. Und wir sehen nur den Punkt, in dem wir heute stehen. Mehr sehen wir nicht. Und Gott ist außerhalb dieser Zeit und hat den Überblick. Und deswegen ist sein Denken, sein Handeln darüber ganz anders. Und das macht es mir einfach so wichtig zu sagen, Zeiten, davor sollte man sich hüten, das in irgendeiner Weise weiterzugeben, weil wir uns damit ganz schnell lächerlich machen, unglaubwürdig machen und Menschen wirklich den Glauben verlieren, dadurch, dass Sachen angekündigt wurden. Jesus sagt uns in diesem Text hier sehr deutlich, wenn er wiederkommt, um die Seinen zu sich zu holen und sein Reich sichtbar zu errichten, dann wird man es überall auf der ganzen Erde mitbekommen. Egal, ob man schläft, an der Arbeit ist, ob man betet oder Kartoffeln schält, spielt keine Rolle. Wir werden es mitbekommen. Und trotzdem sollen wir vorbereitet sein. Aber mit einer ganz einfachen Aussage. Das Reich Gottes ist jetzt schon mitten unter uns. Und wir bereiten uns vor, indem wir heute das tun, was Jesus von uns möchte. Mehr nicht. Amen. Lasst uns noch einmal miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn das möglich ist. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns in deinem Wort viele interessante Sachen weitergibst. Und manchmal ist das so richtig spannend, irgendwas an Endzeitsachen sich anzusehen.